Ich bin in der PDF-Datei Übungsaufgaben Finanzierung 2016. Die hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Aufgabe aus 2015. Schauen wir uns mal an. Ja, ganz normal mit Umsatzmaterial sowieso. Sie haben diesmal bei dem Forderungs- und Verbindlichkeitsbestand aus Lieferung und Leistung, dass die jeweils um 100.000 aufgebaut werden sollen. Weiter haben Sie dann auch wieder den Kauf einer Maschine, 120.000, für die kein Kredit aufgenommen wird, sondern das wird aus dem Cashflow herausgezogen, was natürlich dann nicht so ganz in Ordnung ist, hätte man lieber langfristig finanzieren sollen. Der kurzfristige Bankkredit soll dazu genutzt werden, dass der Kassenbestand am Jahresende wieder 100.000 beträgt. Entweder man nimmt ein bisschen Geld auf oder man kann ein bisschen was zurückbezahlen vom kurzfristigen Bankkredit, je nachdem. Genau, der langfristige Bankkredit wird zurückgezahlt mit 50.000 am Jahresende. Der Bilanzgewinn aus dem Vorjahr wird im Mai zur Hälfte ausgeschüttet. Gut, und dann nachher in B. Da haben Sie dann auch wieder die Kapitaldienstfähigkeit, Gegenüberstellung von Kapitaldienstgrenze und in die Wertung soll man auch mit einbeziehen, die Ersatzinvestition aus dem Cashflow. Gut, wir gucken uns die Lösung an. Ups, genau. Ja, Liquiditätsplan. Anfangsbestand 100.000 geht los, Umsatz. Dann haben Sie ja einen Forderungsaufbau von 100.000 und ziehen den ab, weil es ist eine Korrektur. Sie haben beim Umsatz 5,6 Millionen und wenn man das im Liquiditätsplan reinschreibt, geht man davon aus, dass der auch zahlungswirksam ist. Aber ein Teil davon in Höhe von 100.000 hat nur dazu geführt, dass die Forderungen aus Lieferung und Leistung sich aufgebaut haben. Das Geld ist also teilweise vom Umsatz nicht eingegangen und deswegen korrigieren Sie das. Also eigentlich hat man nur zahlungswirksame Umsätze von 5.500, hat aber die vollen 5,6 mit reingenommen. Also muss man die 100.000 jetzt auch wieder abziehen. Beim Materialaufwand haben Sie 4.400 und Sie haben auch einen Verbindlichkeitsaufbau von 100.000. Das ist auch eine Korrektur. Also vom Materialaufwand, die 4.400, ist noch nicht alles bezahlt worden. Teilweise sind Ihre Verbindlichkeiten, haben Sie die aufgebaut um 100.000. Also eigentlich zahlungswirksamer Materialaufwand hatten Sie 4.300 und deswegen die Korrektur. Personal, Instandhaltung, okay, Zinsen lang. Da muss man wieder ein bisschen gucken. Sie haben einen langfristigen Kredit von 700.000. Und ein Zins von 5% kommt hin, 35.000. Und dann haben Sie einen kurzfristigen Bankkredit, 1,5 Millionen. Zinssatz ist, wo ist er denn? 10% sind also 150.000. Die Steuervorauszahlung, 20.000, das waren 4 mal die 5. Der Kauf der Maschine, wir gehen jetzt also in den investiven Bereich. Dann gehen wir in den finanziellen Bereich, haben jetzt kein Darlehen dafür aufgenommen. Haben die Ausschüttung. Die Ausschüttung sind 10.000, weil die Hälfte vom Bilanzgewinn werden ausgeschüttet. Die Tilgung 50.000 des langfristigen Kredits sind Sie bei 55.000. Sie wollen aber einen Kassenbestand von 100.000 haben, also müssen Sie noch kurzfristig 45.000 Ihren kurzfristigen Bankkredit erhöhen. Ja, der Kapitaldienst, einerseits natürlich recht schnell. Die Zinsen und die Tilgung addiert zu 135.000. Dann muss man die Kapitaldienstgrenze bestimmen. Nun hat sich dann vielleicht gewundert, dass es dafür B6 Punkte gibt, aber Sie müssen dann noch die ganze G&V erstellen. Und das ist natürlich dann ein bisschen Arbeit. Also auf der rechten Seite der Lösung G&V und daraus abgeleitet die Kapitaldienstgrenze. Umsatzmaterial, Personal, Instandhaltung, die AFA, auch noch die 20.000 dran denken für die neue Maschine. Zinsen langfristig und kurzfristig. Haben Sie das Ergebnis vor Steuern? Dann ziehen Sie die 30% ab. Haben Sie den Jahresüberschuss? Jahresüberschuss, feste Größe, Ergebnis nach Steuern. Sie addieren dann die beiden AFA wieder hinzu, weil Sie ja zum Cashflow möchten, zu einem zahlungswirksamen Ergebnis und haben 138.500 raus. Zum erweiterten Cashflow, die Zinsen addieren Sie drauf, um zum erweiterten Cashflow nach Steuern zu kommen und weil Sie nachher auch den gesamten Kapitaldienst gegenüberstellen. So, und die Ausschüttung 10.000 ziehen Sie ab und dann eben diese hohen Investitionen aus dem Cashflow. Dafür ist ja eigentlich gar nicht so gedacht. Es sollten kleinere Investitionen sein, die man aus dem Cashflow auch so ziehen kann. Aber dadurch ist die Kapitaldienstgrenze niedrig mit 193.500. Da ist also die Kapitaldienstgrenze schon kleiner als der Kapitaldienst. Das ist natürlich dann nicht erfüllt. Aber wenn man jetzt mal die 120.000 rausziehen würde und dafür ein Darlehen aufgenommen hätte, dann wäre es eigentlich ganz locker gegangen und dann hätte die Kapitaldienstgrenze mal 0,8, wäre bestimmt größer gewesen dann als der Kapitaldienst. Also wenn Sie da die 120.000, haben Sie was, die 310.000 und davon 0,8, das hätte eigentlich gepasst. Also der Fehler resultiert letztendlich aus der falschen Finanzierung der Maschine. So, Aufgabe 2, Kennzahlen und Rating. Man soll erstmal die quantitative und die qualitative Analyse ein bisschen abgrenzen und die Notwendigkeit beider Bereiche beschreiben. Ja, quantitativ, das sind die Kennzahlen, so circa 60% zählt das zur Ratingnote. Und Vorteil ist natürlich exakt die Messung, aber eben vergangenheitsorientiert und weil eben die Kennzahlen, es dauert, bis die halt vorliegen, bis der Jahresabschluss da ist. Und qualitativ, das soll das Ganze ergänzen und das sind häufig auch so ein Fragenkatalog zu der Verteilung des Umsatzes, auf wie viele Kunden oder wie viele Lieferanten sie haben, ob sie einen Nachfolger haben, ob sie eine Planungsrechnung haben. Das ist also eher zukunftsbezogen, aber etwas unscharf teilweise, beziehungsweise ist schwierig, danach hier eine Note draus zu machen. Das ist dann so die Kehrseite. Sie haben dann in Aufgabe B eine Reihe von Kennzahlen, die Sie kurz beschreiben sollen, jeweils mit einem Satz, allgemein die Aussage. Dann sollen Sie es berechnen und das Unternehmen bewerten. Ja, die Eigenkapitalquote, eines der wichtigsten Kennzahlen, Anteil des Eigenkapitals, Eigenkapital haftet, macht Sie unabhängig von dem Fremdkapital, dass Sie da feste Zins- und Tilgungsverpflichtung haben und ist die Bedingung, dass man überhaupt Fremdkapital aufnehmen kann, also die Eigenkapitalquote, sehr wichtig. Die Zinsdeckung ist ja EBIT durch Zinsaufwand. Ich habe geschrieben, Spielraum für Kredite, Krisenzahl bei Umsatzeinbruch. Sie haben also im Zähler das EBIT, das betriebliche Ergebnis. Das muss natürlich größer sein als der Zinsaufwand, der dann noch abgezogen wird und schafft letztendlich Spielraum. Also sollte mindestens so 1,4, 1,5 sein, kann auch deutlich drüber sein. Aber auf jeden Fall muss das betriebliche Ergebnis den Zinsaufwand decken. Und wir hatten auch schon mal gesehen, eine Krisenzahl bei Umsatzeinbruch, weil wenn das EBIT kleiner wird, weil das Rohergebnis kleiner wird und vielleicht auch noch die Personalaufwendungen und die AFA das sehr stark schmelzen lassen, dann wird der Zinsaufwand meistens gleichzeitig steigen, weil durch die steigenden Vorräte, auf die sie hängen bleiben, der kurzfristige Kredit stärker in Anspruch genommen wird, der ist teuer und erhöht den Zinsaufwand. Die Anlagendeckung 2, das Anlagevermögen, also so Sachanlagen hauptsächlich, sollen langfristig finanziert sein durch Eigenkapital und durch langfristiges Fremdkapital. Und ansonsten, wenn Sie das kurzfristig machen würden, müssen Sie den Kredit zurückbezahlen. Das Geld ist nach dem Anlagevermögen gebunden und dann haben Sie Liquiditätsengpässe. Das Debitorenziel, Tage bis Kunden bezahlen. Und hängt natürlich direkt mit dem Kreditorenziel zusammen. Wenn unsere Kunden nicht bezahlen, können wir unsere Lieferanten auch nicht bezahlen. Dann berechnet man das Ganze. Sie haben die Eigenkapitalquote, wenn man in die Bilanz schaut, 40.000 Eigenkapital durch 200.000 Bilanzsumme, 20%. Bei der Zinsdeckung müssen Sie erstmal das EBIT ausrechnen. Sie haben unter der Tabelle gegeben die 1,2 Millionen Umsatz, dann minus Material, minus Perso, minus AFA. Da endet dann das betriebliche Ergebnis auch schon, dann bei 90.000. Und der Zinsaufwand, Sie haben ja zwei Kredite. Einmal den langfristigen Kredit mit 30.000, darauf 5%. Das sind dann ja 1.500. Und der kurzfristige Kredit mit 90.000, darauf 10% sind 9.000, in der Summe 10.500. Und es ergibt eine Zinsdeckung von 8,57. Das ist ein sehr großer Wert. Aber es ist von Branche zu Branche auch unterschiedlich, aber die 8,57 ist also reicht locker, um halt den Zinsaufwand zu decken. Dann haben wir die Anlagendeckung. Da suchen wir nach dem Eigenkapital von Bilanzgewinnen. So steht hier nichts. Also das ganze Eigenkapital plus langfristiger Kredit 30.070. Anlagevermögen 60.000 ist also 1,17 und ja, von daher auch gut, soll größer als 1 sein. Debitorenziel, da suchen wir nach den Forderungen 100.000. Das ist so von der Bilanz die Hälfte, das ist also ungewöhnlich viel. Mal 360, also 360, weiß nicht, ob ich das geschrieben hatte. Doch, sogar hatte ich geschrieben, dass man mit 360 Tagen rechnen soll, ist auch besser so. Und dann nehmen Sie das durch den Umsatz von 1,2 Millionen, der gegeben ist, und landen bei 30 Tagen. So, und wenn man erstmal so schaut, also die Anlagendeckung, das kann man so sagen, 1,17, das ist ein guter Wert, weil der ist über 1 und kann man so direkt sagen. Die Eigenkapitalquote 20%, ich sag, in Deutschland ist, glaube ich, so bei 4,25%, muss man vergleichen mit dem Branchenwert, ist besser als die Branche, immerhin. Die Zinsdeckung, obwohl die eigentlich einen recht hohen Wert hat, ist im Vergleich zur Branche schwach, überrascht ein bisschen. Und das Debitorenziel ist in der Branche 16 Tage und dieses Unternehmen braucht 30 Tage, bis es die Forderung eingetrieben hat und da macht es irgendwas falsch. Aufgabe C, der Vorstand hat eine Idee und er möchte, dass die Vorräte und Forderungen aus Lieferung und Leistung ausschließlich durch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung finanziert werden. Da steckt also die Kennzahl des Networking Capital dahinter, dass man die optimiert, die soll negativ sein. Damit man ja keinen kurzfristigen Kredit aufnehmen muss, man spart Zinsen und das hat natürlich einen positiven Einfluss auf die Zinsdeckung. Ja, zum einen ist es so ein bisschen fragwürdig, man kann natürlich dann kein Skonto ziehen, wenn man die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ganz spät bezahlt. Wenn man kein Angebot bekommt von den Lieferanten, dann kann man sowas natürlich machen dann. Und so ein bisschen fragwürdig auch so von der Wirtschaftsethik, da man letztendlich ja die Lieferanten hinhält und die haben dann große ausstehende Forderungen und haben ihrerseits dann Probleme, die Lieferanten zu bezahlen, nur weil wir halt die nicht bezahlen. Dann Aufgabe D, nennen Sie 4 konkrete Maßnahmen, um das Debitorenziel zu verbessern. Genau, Vorkasse, dann haben Sie gar nicht erst eine Forderung, sondern sofort das Geld. Sie können die Forderung verkaufen, bekommen dann einen Vorschuss, Rechnung schneller stellen, Skonto, Mahnwesen, genau, war einfach nur nennen. So, und dann kommt Aufgabe E, da will man jetzt Factoring betreiben und einem fließen 60.000 Euro zu. Und damit bedient man den kurzfristigen Kredit mit der gewonnenen Liquidität. Das heißt, Sie haben 60.000 Euro weniger an Forderungen und 60.000 Euro weniger an kurzfristigen Kredit, was dann jetzt zu einer Bilanzkürzung führt. Das sehen Sie da auch dann bei der ersten Kennzahl. Die Eigenkapitalquote und die Zinsdeckung soll man neu berechnen und das Ergebnis werten. Ja, also die Bilanzsumme sinkt auf 140.000 und dementsprechend die Eigenkapitalquote steigt sehr stark an von den 20% auf 28,6%, weil eben Bilanzsumme kleiner 40.000 durch 140.000 28,6. Gut, und dann haben wir noch den Zinsaufwand. Wir haben jetzt ja 60.000 weniger an Zinsaufwand. Also nee, 60.000 weniger Kredit, darauf 10% sind 6.000 weniger und wir hatten erst 10.500 und jetzt sinkt es also auf 4.500 und das kann man ja auch noch so rechnen, wenn also der langfristige Kredit, mal sehen, ob wir es hinkriegen, 30.000 und 5% waren 1.500 und wir haben jetzt noch beim kurzfristigen Kredit 30.000 übrig, mit 10% sind 3.000 und da kommt das hin mit 4.500 Zinsaufwand und die Zinsdeckung EBIT bleibt gleich, wenn man davon ausgeht, dass sie nicht irgendwie jetzt diese 2-3% Factoring-Gebühr wird meistens aufgefangen durch die Einsparung beim Personal oder Risikokosten und bleibt in der Regel gleich. Der Zinsaufwand wird kleiner und die Zinsdeckung geht dann auf 20 und so ist sogar dann noch besser als der Branchenwert. Ja, beide Kennzahlen verbessern sich erheblich. Habe ich noch irgendwas mit aussagekräftigem Rating ja, geschrieben, dass letztendlich durch Factoring diese Kennzahlen sich deutlich verbessern und ja, vielleicht ein Rating manchmal auch gar nicht mehr so aussagefähig ist. Man müsste dann auch wissen, ob ein Unternehmen Factoring betreibt oder nicht. Ansonsten ja, sind solche Kennzahlen manchmal auch gar nicht mehr im Branchenvergleich aussagekräftig. Aufgabe 3 mit der langfristigen Fremdfinanzierung und Sicherheiten, diesmal mit 26 Punkten. Genau, Spezialmaschine ist diesmal wichtig, dass es eine Spezialmaschine ist, 600.000. Weiterhin haben Sie dann ein Kredit, Annuitätendarlehen, 600.000 zu 6% und 12 Jahren Laufzeit. Die Annuitätendarlehen ist ein dreijähriges Festdarlehen tilgungsfrei vorgeschaltet. Die Gesamtlaufzeit beträgt 15 Jahre. Erstmal einen Zins- und Tilgungsplan für die ersten 5 Jahre erstellen. Man berechnet die Rate und die Tilgungszeit ist ja 12 Jahre. Sie haben den Zinssatz, die Laufzeit gegeben, also mit KWF arbeiten und eben mit 12 Jahren sind Sie bei einer Annuität von 71.566. Wenn Sie dann den Zins- und Tilgungsplan machen, die ersten 3 Jahre sind ja tilgungsfrei. Das heißt, da werden nur die Zinsen gezahlt, 6% auf 600.000 sind die 36.000. Und genau, das Kapital bleibt so, wie es ist. Und die Tilgung setzt ja erst ein im 4. Jahr. Und auf die Tilgung kommt man, wenn man ja, die Differenz nimmt von 36.000 Zinsen zur Annuität. Zinsen und Tilgung zusammen sind immer die Annuität mit 71.566. Und dann ziehen Sie die Tilgung ab, sind bei 564.000 und von da aus dann weiter. Die Zinsen fallen, die Tilgung steigt an und die Annuität bleibt gleich. Dann soll man das Restkapital bestimmen. Ich muss mal gucken. Die Zinsbindung läuft nach 5 Jahren von der Gesamtlaufzeit. Also immer so ein bisschen gucken mit den Laufzeiten, wie das formuliert ist. Nach 5 Jahren läuft es aus und der neue Zins beträgt 2%. Ermitteln Sie das Restkapital. Das war natürlich ganz witzig. Man kann es natürlich auch rechnerisch machen. Da würden Sie die Annuität von 71.566 nehmen und dann durch KWF mit dem Zins von 6% und von 10 Jahren teilen und würden auf dasselbe kommen. Aber hier ist es ja so, Sie haben das ja eigentlich schon in A durchgestaffelt bis Ende des 5. Jahres und da können Sie natürlich direkt das Restkapital ablesen. Aber ansonsten, Sie haben ja das so gerechnet, dass es nach 15 Jahren insgesamt durch ist, die Rückzahlung des Kredits. Und dann könnte man das auch so machen, wie wir es sonst gemacht haben, dass wir also die 71.166 nehmen durch KWF mit dem alten Zins von 6% und der Restlaufzeit von 10 Jahren. Da müsste auch 526.733 rauskommen. So, das Restkapital haben Sie und Sie wollen jetzt schauen, wenn der Zins, die 6% sich verändern und zwar diesmal, wenn der Zins fällt auf 2%, was das denn eigentlich ausmacht in der neuen Rate. Und wenn der Zins niedriger angenommen wird, dann müsste die Rate ja fallen, das tut sie auch. Sie würde fallen auf 58.639. Gut, in C sagt der Unternehmer sich jetzt, ich habe eigentlich Luft, ich kann diese 71.000, die alte Annuität hätte ich locker oder kann ich locker weiterzahlen. Und wenn es jetzt nur 58.000 sind, kann ich ja diese Differenz mal nehmen, diese 12.926 Differenz zum alten Kapitaldienst. Und ich kann mir das ja leisten. Also wie viel Kredit könnte ich jetzt eigentlich dafür aufnehmen? Das heißt, wenn man so separat jetzt diese Rate von 12.926 bezahlt mit für einen Kredit mit 2%, 10 Jahre Laufzeit, wie groß ist denn eigentlich der Kredit, sodass durch diese 10 Raten mit 12.926 das zurückgezahlt wird? Ja, also letztendlich kann man eben auch erst eine Rate vorgeben und dann gucken, wie groß ist eigentlich der Kredit dazu, den man zum Zeitpunkt 5 aufnimmt, also nach 5 Jahren und der noch 10 Jahre läuft. Und das wären dann stolze 116.116,08. Die Aufgabe D, da geht es jetzt darum, dass Sie eine Sicherungsübereignung durchführen wollen oder als Kreditsicherheit geben. Zum einen ist es ja so, das ist eine Spezialmaschine. Also nee, erstmal soll man sagen, was eigentlich die Sicherungsübereignung ist. Das bedeutet, im Kreditsicherungsvertrag beschließen Sie, dass die Bank Eigentümer der Maschine wird, die wird markiert. Wenn das ein Fahrzeug wäre, dann wird man den Fahrzeugbrief übergeben. Das geht bei der Maschine ja nicht. Und die Bank wird Eigentümer, der Besitzer bleibt, also der, der es nutzt, bleibt der Kreditnehmer, der will damit ja arbeiten. Gefahren für die Bank, auch so ein bisschen mit Bezug auf die Spezialmaschine, die ist natürlich schwierig zu verwerten und weil der Markt wird dafür sehr eng sein oder auch wenn man die Maschine verwertet, die kann man nicht einfach irgendwo hinfahren, die muss man dann abbauen und alles kompliziert. Doppelübereignung, weil eben kein Fahrzeugbrief, so eine Markierung an der Maschine, ja, die kann ja auch mal schnell wieder abgehen. Sicherheitenverlauf, wir haben ja hier ein Annuitätendarlehen, wo man anfangs noch nicht so viel tilgt und erst am Ende der Laufzeit sehr viel tilgt. Und wenn Sie davon ausgehen, dass der Wert der Maschine linear abnimmt, dann hätten Sie da also einen Unterschied. Die Bank ist jetzt nicht so richtig einverstanden mit der Sicherheit und möchte gerne eine Verstärkung der Sicherheiten. Und sehr typisch, dass man dann auch in den Privatbesitz des Unternehmers reingeht und möglicherweise eine Grundschuld auf das Privathaus eintragen lässt. Das mag der Unternehmer natürlich gar nicht gerne, aber manchmal lässt sich's ja nicht vermeiden. Und in diesem Zusammenhang soll man auch einige Begriffe erläutern. Einmal der Beleihungswert, eben mit bisschen Bezug dann ja auch. Und hier ist es ja ein Privathaus, also ein Einfamilienhaus. Und deswegen, der Beleihungswert ist der nachhaltige Wert, wo man wissen will, wie hoch eigentlich das Haus beliehen werden kann. Und der Beleihungswert orientiert sich dann an dem Bau- und Bodenwert, weil es ein Einfamilienhaus ist. Und dann könnte man noch eine Beleihungsgrenze, die dann 60%, 70%, 80% so in dem Bereich ist. Und das wäre der maximale Kredit. Das Altenteil, das kennen Sie, das ist das Wohnrecht kombiniert mit der Reallast. Die Reallast, dass man entweder Naturalien oder Geld bekommt, in jedem Monat also versorgt wird. Die Grundschuld gibt es mit enger und mit weiter Sicherungsvereinbarung. Die enge Sicherungsvereinbarung würde bedeuten, dass die Grundschuld nur für einen ganz bestimmten Kredit haftet. Und die weiter Sicherungsvereinbarung, da setzt man so ein Kreuzchen im Kreditvertrag, dass die Grundschuld auch für spätere Kredite herangezogen werden kann. Und das ist natürlich ganz praktisch, man spart da so ein bisschen Geld, hat aber für Banken oder für andere Banken, die da im zweiten, dritten Rang sind, wäre sowas natürlich ganz schlecht, weil die Grundschuld meistens dann lange drin bleibt und keine löschungsfähige Quittung ausgestellt wird. Der gesetzliche Löschungsanspruch, wenn verschiedene Banken im Grundbuch eingetragen sind und im ersten Rang eine Grundschuld ist, die nicht mehr benötigt wird, weil entweder Kredit zurückgezahlt und eine enge Sicherungsvereinbarung oder vielleicht ist es auch eine weite, aber die soll jetzt irgendwie, wird nicht mehr benötigt, dann wird eine löschungsfähige Quittung von der Bank im ersten Rang ausgestellt und dann muss der Eigentümer auch mit dieser löschungsfähigen Quittung zum Grundbuchamt hingehen und die löschen lassen. Und darauf haben die Banken, die im zweiten, dritten Rang sind, einen Anspruch. Das nennt sich gesetzlicher Löschungsanspruch und durch die Löschung würden die quasi eins nach oben rücken, wenn es zu einer Zwangsvollstreckung kommt. So, mit dem Privathaus da eine Grundschuld sich eintragen zu lassen, da können sich die Unternehmer nicht so mit anfreunden, kann man auch nachvollziehen und kommen dann auf die Idee, dass man vielleicht auf die Bürgschaftsbank zugeht und dort sich eine Bürgschaft geben lässt und das ist natürlich eine erstklassige Sicherheit. Es ist immer so, es ist eine Ausfallbürgschaft und Ausfallbürgschaft ist eigentlich so die schlechteste Bürgschaft für die kreditgebende Bank, weil der Ausfall muss nachgewiesen werden durch eine Zwangsvollstreckung auf jeden Fall. Da muss nicht irgendwie das vorher verlangt werden oder so, sondern die Bank kann erst auf die Bürgschaftsbank zugehen, wenn die Zwangsvollstreckung nichts gebracht hat. Verbürgungsgrad. Eine Bürgschaftsbank verbürgt sich nie mit 100%, sondern so mit 70% bis 80%. Und damit man nicht da so einen Persilschein hat. Und die 20% oder 30% sind ansonsten das, was noch übrig bleibt, halt Blankoanteil oder eben Eigenanteil. Die Kosten habe ich jetzt noch geschrieben, so mit 1,5% einmalig vorweg und dann laufend auf die Bürgschaftssumme, sind mittlerweile eher so Richtung 0,95, 1,05%, so in dem Bereich, also um die 1%. Insgesamt ist das teuer eigentlich nicht. Zum einen bekommen Sie möglicherweise den Kredit gar nicht, wenn Sie jetzt nicht diese Sicherheit mit der Bürgschaft hätten. Und zum anderen ist es so, Sie haben natürlich bei der Preisklasse, bei der Risikoklasse einmal die Bonitätsnote, wo Sie halt als Unternehmen bewertet werden, und die Sicherheitenklasse. Und bei der Sicherheitenklasse, wenn Sie da eine Bürgschaft angeben können von der Bürgschaftsbank, haben Sie dort die beste Note, die es gibt. Und das kann die Preisklasse positiv beeinflussen und möglicherweise sogar um 1%, vielleicht sogar mehr, sodass die Kosten für die Bürgschaft damit schon wieder ausgeglichen sind. So, und dann gucken wir nochmal Aufgabe G. Da soll man das Ganze nochmal machen für ein Abzahlungsdarlehen, also mit konstanter Tilgung. Wir haben wieder drei tilgungsfreie Anfangsjahre. Das heißt, Sie rechnen die 600.000 durch 12 Jahre, in denen Sie tilgen, 50.000. Sie sehen Zins- und Tilgungsplan, dreimal Tilgung frei. Da ist die Rate, besteht sie nur aus den Zinsen. Und dann setzt die Tilgung ein und dann haben Sie natürlich auch gleich die 86.000 und später die 83.000, weil die Zinsen fallen. Beim Restkapital nach 10 Jahren, Sie haben dann ja 7 Jahre zurückgezahlt, also 350.000 zurückgezahlt, 250.000 sind es dann noch. Erläutern Sie einen wesentlichen Vorteil und einen wesentlichen Nachteil des Abzahlungsdarlehens gegenüber dem Annuitätendarlehen. Ja, man hat jetzt ja diese tilgungsfreien Anfangsjahre. Wenn man die mal weglassen würde, dann kann man natürlich als Vorteil sagen, dass der Sicherheitenverlauf besser dem Kreditverlauf entspricht. Beim Abzahlungsdarlehen, weil Sie sehen, Sie zahlen immer bei der Tilgung immer 50.000. Beim Annuitätendarlehen fangen Sie mit einem kleineren Wert an, der wird nachher immer größer. Aber es dauert eine ganze Weile, bis der Kredit zurückgeführt wird beim Annuitätendarlehen. Das geht schneller bei dem Abzahlungsdarlehen. Und wenn man eben von dem linearen Verlauf ausgeht, bei der Sicherheit, dann entspricht sich das besser. Nachteil, Anfangsraten sehr hoch. Wir hatten gesehen hier beim Abzahlungsdarlehen, es beginnt dann ja mit 86.000 die Rückzahlung. Das war vorhin beim Annuitätendarlehen bei ansonsten selbigen Daten so um die 71.000, also von daher schon recht hoch. Und nachher, nach hinten raus, hat man noch oder hätte man noch eine Rate, wenn man das durchstaffeln würde. Die Tilgung bleibt ja bei 50.000, hat man noch einmal 3.000 Euro an Zinsen im letzten Jahr oder hätte man 53.000. Wenn man wiederum in die Überlegung mit einbezieht, die Instandhaltung, die ja anfangs niedrig ist und später nach hinten raus immer höher wird, dann hätte man eigentlich erst bei dem Abzahlungsdarlehen eine konstante Belastung bestehend aus Instandhaltung und Kreditrate, aber das führt schon fast ein bisschen zu weit, sind ja auch nur zwei Punkte. Wir kommen zur letzten Aufgabe, zur Beteiligungsfinanzierung und man hat eine Kapitalerhöhung von 5:2, Ausgabepreis ist 18 Euro, der Kurs der Aktie beträgt 25. Man soll zunächst den rechnerischen Wert des Bezugsrechts ermitteln und ja, die Formel, dass Sie den Kurs der Aktie nehmen minus Ausgabepreis 25 minus 18 durch das Bezugsfeld des plus 1 ist glatt 2 Euro. Das ist also der rechnerische Wert des Bezugsrechts und das sind auch gleichzeitig die 2 Euro, die nachher vom Kurs der Aktie abgeschlagen werden durch die Auftrennung von Aktie und Bezugsrecht. Mit jeder Aktie ist ja ein Bezugsrecht verbunden und die werden dann getrennt. Der Mittelzufluss, dazu muss ich wissen, wie viele junge Aktien auf den Markt gehen oder den Aktionären angeboten werden. Wir haben ja 200 Millionen Grundkapital, 1 Euro Nennwert, also wir haben 200 Millionen alte Aktien. Das ist quasi die 5 von dem Verhältnis. Wir wollen wissen, wie groß ist die 2, also 5:2 ist wie 200 Millionen zu 80 Millionen. Und diese 80 Millionen junge Aktien werden für 18 Euro verkauft oder angeboten und deswegen fließen dann 1,44 Milliarden dem Unternehmen zu. Jetzt haben wir einen Aktionär, der hat 1500 Aktien, hat auch genug Geld, um mitzumachen. Man soll aber beides durchrechnen, wie das so von der Äquivalenz hinkommt, von der finanziellen Äquivalenz, weil man will da nicht irgendwie mit Geld verdienen, sondern es soll einfach plus minus null vorher und nachher sein. Wenn er nicht teilnimmt, er hat vorher die 1500 Aktien, die 25 Euro wert sind, 37,5 im Wertpapierdepot. Und nachher, er würde immer noch die 1500 haben, die aber nur noch 23 wert sind, deswegen 34,5. Und er würde 1500 Bezugsrechte, die ja abgetrennt wurden, verkaufen für wahrscheinlich 2 Euro, hat damit 3000 Euro in der Kasse, hat einen Vermögensausgleich und hat aber auch den Weg frei gemacht für die Kapitalerhöhung, weil dann kaufen andere die Bezugsrechte und können damit die jungen Aktien beziehen. Wenn er teilnimmt, davon, das hofft man ja eigentlich, dann braucht er Barliquidität, um die jungen Aktien zu beziehen. Er hat vorher wieder die 1500 Aktien, die 25 Euro wert sind, aber er braucht auch Geld in der Kasse. 5 zu 2 ist wie 1500 zu 600, also ihm werden 600 junge Aktien angeboten für 18 Euro. Und genau, er würde dann, also 48,3 hat er insgesamt an Gesamtwert oder muss er haben, damit das klappt. Und er würde jetzt also die 1500 Bezugsrechte einsetzen, die sind damit verwirkt und die 10.800 Euro bezahlen für die 600 Aktien, hat dann 2.100 im Depot, die noch 23 Euro wert sind und ist auch bei 48.300 an Gesamtwert. Dann kommt ein bisschen nochmal der Leverage-Effekt. Und Sie sehen, Sie haben dort Fremdkapital von 3 Milliarden. Oben haben Sie Eigenkapital, Grundkapital, Kapitalrücklage, gesetzliche und andere Gewinnrücklagen insgesamt von 1 Milliarde. Und dann haben Sie die Leverage-Formel, Sie sollen die Eigenkapitalrentabilität vor der Kapitalerhöhung berechnen, dass man dort also die Gesamtkapitalrentabilität hat, die 10% gegeben oder Investitionsrendite auch genannt. Die Gesamtkapitalrentabilität ist das EBIT durch die Bilanzsumme und dann plus 3 durch 1, also Fremdkapital durch Eigenkapital, mal die Differenz von der Gesamtkapitalrentabilität und dem Fremdkapitalzins und dann landen Sie bei 0,28. Gut, ich habe dann auch eine andere Rechnung gemacht, die gar nicht nötig ist, aber sie ist eigentlich ganz schön. Und zwar, wenn man die Bilanzsumme hat und hat die Gesamtkapitalrentabilität, dann müsste man ja eigentlich auch auf das EBIT, auf das Ergebnis vor Zinsen kommen. Und wenn man jetzt, also 4 Milliarden hat man ja Gesamtkapital und hat gesagt, dass die Gesamtkapitalrentabilität 10% ist, dann müsste man ja ein EBIT haben, ein Ergebnis vor Zinsen von 400 Millionen. Und wenn man jetzt die Zinsen abzieht, die Zinsen sind ja die 4% auf die 3 Milliarden, dann kommt man auf 120 Millionen. Und das heißt, man hat ein Ergebnis nach Zinsen, also quasi das EBT von 280 Millionen. Und wenn man jetzt die 280 Millionen in Bezug zu dem Eigenkapital von 1 Milliarde setzt, kommt man auf 28%. Finde ich eigentlich eine wunderschöne Rechnung. Ist jetzt gar nicht so nötig dann, aber habe ich irgendwie mal hingeschrieben. In Aufgabe D zum Abschluss soll man noch so ein bisschen diskutieren. Ist das denn jetzt eigentlich richtig, ob man jetzt fremdfinanziert oder doch lieber die Beteiligungsfinanzierung? Wenn man die Eigenkapitalrentabilität als Maßstab hat, dann sollte man in der Tat lieber einen Kredit aufnehmen, weil sie haben da einen starken Hebel, eine starke Differenz. Das Fremdkapital ist günstig und sie würden ihre Eigenkapitalrentabilität steigern. Allerdings muss man natürlich auch sehen, die Rentabilität ist nicht alles. Sie sollten natürlich auch an das Risiko denken und deswegen ist Eigenkapital natürlich sehr wichtig, wenn Sie weiteres Eigenkapital aufnehmen. Das ist haftet, das ist wichtig fürs Rating, sind unabhängig von festen Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Sie würden nur Dividende bezahlen, wenn Sie halt auch Geld verdient haben. Und bei Zins- und Tilgung, das muss geleistet werden, der Kapitaldienst, ob das ja gut war oder nicht. Wiederum ein letztes Argument für das Fremdkapital ist natürlich, dass die Zinsen steuerwirksam sind. Das heißt, die Zinsen werden in der G&V ja als Aufwand abgezogen, reduzieren den Gewinn und dadurch muss man weniger Steuern bezahlen. Da ist die Dividende im Nachteil. Die Dividende wird aus dem versteuerten Ergebnis gezahlt. Das heißt, Sie haben den Jahresüberschuss, das Ergebnis nach Steuern und das ist dann eine Gewinnverwendung und die Dividende ist nicht irgendwie steuerwirksam. So, und als letztes dann die Stimmrechte. Beim Fremdkapital werden ja keine Stimmrechte vergeben, sondern eine Bank will vielleicht wissen, was mit dem Geld passiert. Sie wird auch nicht in die Geschäftsführung direkt eingreifen. Aber wenn Sie Eigenkapital herausgeben, geben Sie in der Regel auch Stimmrechte heraus. Und auf der Hauptversammlung wird der Aufsichtsrat gewählt oder es können gefährliche Sperrminoritäten entstehen, die möglicherweise wichtige Beschlüsse versuchen zu verhindern. Gut, ja, ich glaube, das war's.